Hallo und herzlich willkommen zu Breaking Bad Badly. Wir sind ein Podcast, der sich mit Breaking Bad beschäftigt.
Ich dachte gerade, du nennst jetzt unseren Sponsor.
Nee, der ist geheim.
Der ist geheim noch, ja.
Nein, wir reden über Breaking Bad und ich habe die Serie noch nie gesehen, beziehungsweise ich habe jetzt bis Staffel 4 Folge 11 geguckt.
Mhm. Bist kein Neuling.
Jetzt so langsam, jetzt kommt die Serie langsam in Fahrt, würde ich sagen.
Ja. Das stimmt.
Und Luisa hat sich schon ein paar Mal geguckt, falls ihr euch jetzt fragt, worum geht's hier. Und genau das ist nämlich heute auch die Folge, die wir besprechen werden, Staffel 4, Folge 11. Luisa, wie heißt die Folge?
Crawl Space in Englisch oder Flucht auf Deutsch?
Und ich würde sagen, Crawl Space ist der bessere Name, oder?
Auf jeden Fall. Finde ich auch. Weil Flucht findet hier ja gar nicht statt.
Wer flieht?
Niemand.
Keiner. Ich tippe mal, dass in der nächsten Folge jemand flieht. Walter will, glaube ich, eine Flucht einleiten zum Ende der Folge. Aber Crawl Space, da können wir ja am Ende der Folge nochmal drauf eingehen, bezieht sich, glaube ich, auf ja, die letzte Szene, würde ich sagen.
Das würde ich wohl auch sagen, ja.
Wie, gäbe es irgendeine Möglichkeit, das ins Deutsche zu übersetzen?
Das ist ein Kriechkeller.
Und das ist wirklich ein Wort, das es gibt?
Ja.
Ich habe das Gefühl, die Unterhaltung haben wir schon mal geführt.
Ja? Hast du ein Flashback? Vielleicht, als wir mal im Freilichtmuseum in Molfsee waren.
Gibt es da Kriechkeller?
Da gibt es auf jeden Fall, oder gab es früher ein Ausstellungsschild über Kriechkeller.
Ach, echt? Ich glaube, wir waren da aber noch nicht zusammen.
Obwohl, die ja so Lehmhütten. Nee, ich glaube auch. Aber ich war da früher oft mit Mama und Papa.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Ja, dann lass uns doch über die Folge reden.
Ja, wir starten wie immer mit dem Cold Opener. Ich habe ihn wieder etwas spannend gestaltet.
Ach, wie toll.
Damit die Leute leichter reinkommen.
Ich habe es noch gar nicht gelesen.
Siehst du? Eine Lagerhalle, ein darin befindliches Zelt und ein Ärzteteam. Die Ärzte bereiten hastig etwas vor, als wildhupend ein Auto angefahren kommt. Es sind Jesse, Mike und Gustavo. Die Ärzte holen Gas aus dem Auto und versorgen ihn, während Mike schwer blutend von Jesse gestützt ebenfalls in das Zelt gebracht wird. Doch die Ärzte ignorieren ihn und kümmern sich ausschließlich um Gas. Der Grund dafür ist ebenso pragmatisch wie unethisch. Gas zahlt die Gehälter, Mike nicht.
Also, ich habe ja letzte Folge gesagt, Gas hat sein eigenes Krankenhaus.
Ja.
Ich hatte recht.
Du hattest recht.
Es scheint ein sehr gut ausgestattetes Krankenhaus zu sein. Mhm. Und ich muss sagen, den Grund, Gas zahlt die Gehälter, kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Weil natürlich, okay, wenn man sich jetzt die Frage stellt, wen behandelt man zuerst, behandelt man Gas. Aber es ist ja nicht so, als wären da nicht genug Leute. Also als könnte nicht eine Person Mike zumindest erstmal grundversorgen.
Ja, vor allem, weil Gustavo ja nur vergiftet ist und sie wissen, womit er vergiftet ist. Und warum braucht es dann 6 Leute, ihn zu retten und nicht einer kann mal zu Mike, der angeschossen ist, was ja in meinen Augen deutlich akuter ist und deutlich mehr Hilfe braucht.
Ja, und ich frage mich auch, ob das in Gus Willen überhaupt so vorgesehen ist, dass sich wirklich diese 6 Leute um ihn kümmern und Mike so links liegen gelassen wird. Also wenn Gus das jetzt beobachtet hätte, die Situation, ich weiß nicht, ob er damit so einverstanden gewesen wäre.
Darüber können wir auf jeden Fall gleich nochmal weiter spekulieren, wenn wir die erste Szene gesehen haben.
Mhm.
Oder besprochen haben. Was hier auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, sie schneiden das Hemd von Gustavo auf und er hat lilane Nippel. Das fand ich ja sehr schick, muss ich sagen.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Das fällt mir jedes Mal wieder auf, weil es so, ja.
Elegant.
Er ist so reich, seine Nippel sind sogar purpur.
Meinst du, die verfärben sich mit dem Kontostand?
Ja, das müssen wir mal ausprobieren. Jetzt bei irgendwann, wenn wir ein paar Millionen gescheffelt haben, gucken wir nochmal nach.
Bevor Gus in das Krankenhauszelt in der Lagerhalle eingeliefert wird, wird ihm eine Spritze in den Mund gegeben. Und ich habe erst gedacht, kriegt er eine neue Füllung?
Ja, erstmal Zähne.
Weil vielleicht machen sie das mit.
Ja.
Gus hat gesagt, wenn ich hierher komme und ich werde betäubt, oben rechts, da ist noch eine Stelle, da müsst ihr mal ran. Weil ich war schon sehr oft in genau dieser Situation, dass ich eine Spritze in den Mund bekommen habe. Bestimmt, ohne jetzt zu übertreiben, 40 Mal. Ich habe schon sehr viele Füllungen im Mund. Wirklich? Und ich habe gedacht, die Situation kommt mir noch bekannt vor. Nur meistens ist der Arzt nicht so in Eile.
Ja, das wäre auch schlecht. Ja, vielleicht hatte er Angst vor dem Zahnarzt und hat gesagt, wenn ich jetzt schon mal bewusstlos bin und euch eh auf dem Tisch liegt, dann macht das bitte mit.
Deswegen waren auch so viele Leute, weil die Hälfte war das Zahnarztteam.
Ja, und was sollen die bei Mike? Dann ist es plötzlich alles gar nicht mehr so verwerflich, muss ich sagen.
Stimmt, dann ist Eile geboten.
Ja.
Ja, Jesse beobachtet das Treiben etwas irritiert. Der ist jetzt nicht so begeistert von dem Vorgehen.
Ja, das können wir mal besprechen,
in der nächsten Szene.
Steht. Genau. Sollen wir gleich dazu übergehen?
Wenn es dich nicht irritiert?
Nee.
Wenn es dich nicht rausbringt?
Bring mich nicht raus, alles in Ordnung. Jesse sitzt nämlich an Mikes Bett und soll ihm noch eine Blutkonserve anhängen, als der Arzt ihm ziemlich eindrücklich zeigt, dass Gustavo bestens für Mike, Jesse und sich selbst vorgesorgt hat. Er hat die komplette Krankenakte der drei vorliegen und nicht nur vorliegen, sondern auch im Kopf. Gustavo ist inzwischen wieder auf den Beinen und macht sich mit Jesse zu Fuß auf in Richtung Texas. 10 Kilometer Marsch liegen vor den beiden, was ihnen Zeit gibt, sich zu unterhalten. Gus sagt Jesse also, dass er findet, dass Jesse nun bereit sei, das Labor alleine zu führen. Jesse erwidert darauf hin, dass Gus Walter gehen lassen soll. Also er ist scheinbar mittlerweile bereit, das Labor alleine zu führen, aber Gustavo soll Walter nicht umbringen, sondern ihn einfach feuern. Mhm. Aber Gustavo sagt, dass das nicht gehen würde und Jesse sagt dann, ja, dann haben sie ein Problem, weil dann haben sie mich auch nicht.
Ja, lass uns am Anfang anfangen.
Wir fangen am Anfang an.
Gerade sagte, Jesse kommt dort rein und soll selber die Blutkonserve anhängen.
Ja, er guckt auf diesen fast leeren Beutel, der an Mike hängt und sagt, braucht er noch mehr Blut? Und der Arzt sagt, ja, kann man machen. Und Jesse sagt, soll ich es anhängen? Also ich glaube, er hätte es gar nicht unbedingt selber machen müssen. Der andere Beutel war ja noch gar nicht richtig leer. Und ich glaube, der Arzt wollte ihm das Gefühl geben, du kannst hier was machen für deinen Freund. Vielleicht, weil es Jesse dann auch besser geht.
Mhm. Du meinst, ach so, weil er dann das Gefühl bekommt, dass er nützlich ist.
Genau, ja.
Ja.
Ich glaube, das brauchen Menschen ja irgendwie, ne?
Vor allem Jesse.
Vor allem Jesse,
das haben wir ja nun schon gelernt.
Ja, und vielleicht weiß der Arzt auch das über ihn. Genauso wie er über ihn weiß, dass er kifft, dass er raucht, dass er Alkohol trinkt und dass er eine bestimmte Allergie gegen irgendein Medikament hat, was aber nicht so schlimm ist, weil der Arzt hätte auch dafür das Gegenmittel da. Naja.
Kenne ich natürlich.
Ja, klar.
Als jemand, der schon viele Spritzen in den Mund bekommt.
Ja.
Ja, ich finde es auch interessant, dass der Arzt dann zu Gus sagt, was sie jetzt brauchen, ist Wasser und Ruhe. Und Gasso, let's walk 10 Kilometer über die mexikanische Grenze.
Ja, und Mike lassen sie ja einfach da, denn der darf in seinem Zustand nicht reisen.
Nee.
Muss erst mindestens eine Woche erstmal da bleiben.
Der wird eingelagert.
Genau,
der wird.
Ja.
Gas und der Arzt scheinen irgendwie eine besondere Beziehung zu haben, ist zumindest mein Eindruck, weil ja, er hat ihm gerade das Leben gerettet, aber so wie er ihn anstrahlt und umarmt, so haben wir Gus, glaube ich, noch gar nicht gesehen in der Serie, oder? So herzlich und so fröhlich.
Ja, und er hat ihn wirklich ganz doll umarmt.
Ja.
Und sie haben sich, glaube ich, auch Amigo genannt.
Ja. Ich hörte noch einen Mucha Suerte.
Viel Glück.
Also, vielleicht haben die beiden auch irgendwie eine Vergangenheit, dass sie sich aus dem Studium kennen.
Ja, genau. Vielleicht.
Oder aus der gemeinsamen Zeit im Pinochet-Regime.
Mhm.
Ich tippe mal, das ist ein reines Spekulationsobjekt, das wird vermutlich nicht mehr aufgeklärt in der Serie, in welche Beziehung die beiden zueinander stehen, oder?
Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass das nochmal eine Rolle spielt.
Weil es hat mich irgendwie so ein bisschen, nicht rausgebracht, aber es ist mir aufgefallen, dass wir Gus so noch nicht gesehen haben.
Ja, ich fand das schön. Und ich fand es auch schön zu sehen, dass Jesse trotz dieses sehr unschönen Abschiedes, den er ja mit Walter gerade hatte, trotzdem noch zu ihm hält und sagt, und also weiterhin auf dem Standpunkt steht, ich arbeite nicht mehr für dich, wenn du Walter umbringst.
Ja. Ja, also er hat die Beziehung zu Walter noch nicht komplett gekappt.
Ja.
Walter ist ihm nicht komplett egal.
Ja.
Auch wenn es zwischen beiden noch eine unschöne Szene gibt in der Folge.
Das stimmt, aber dazu kommen wir auf jeden Fall später erst.
Ja.
Denn jetzt erstmal sind Gustavo und Jesse zurück in Albuquerque und besuchen Gus' guten Freund Hector, der gerade im Rollstuhl einen Film guckt. Stolz hält Gus ihm direkt die Kette von Don Eladio vor die Nase, die Hector offensichtlich auch erkennt, und zählt auf, wen er gerade alles so getötet hat. Er dreht Hector dann zu Jesse und sagt ihm, dass Jesse Joaquin, den letzten Verwandten Hectors, erschossen hat. Hector ist nun also der letzte Salamanca, außer mir natürlich, wenn man dir glauben möchte.
Mhm.
Und ja, das trifft ihn alles sehr. Und also muss man sagen, ihm scheint es wichtig zu sein, irgendwie ein Vermächtnis zu hinterlassen oder was auch immer. Und am Ende sagt dann Gustavo wieder zu Hector, guck mir in die Augen. Aber Hector verweigert nach wie vor, Gus anzusehen.
Gus ist aber auch echt nachtragend, oder?
Ich finde auch, also was wir von Hector bis jetzt so gesehen haben, und das ist also die Rückblicke, die wir von ihm gesehen haben.
Mhm.
Der ist schon wirklich eine dumme Sau.
Ich meine, man hat ihm natürlich auch einen ordentlichen Schaden verpasst.
Ja.
Aber ja, er ist sehr sangre con sangre. Er ist sehr auf Rache aus.
Ja. Und ich glaube, also ich glaube nicht, dass der Typ mit dem Gustavo, ich habe seinen Namen vergessen, Max.
Was? Welchen Typ meinst du?
Den Hector erschossen hat.
Ich glaube Max.
Ja. Ich glaube eben nicht, dass das nur sein Geschäftspartner war, sondern vielleicht waren die sogar zusammen. Da wird ja spekuliert.
Wird spekuliert oder spekulierst du?
Also auf jeden Fall hat ja Don Eladio das auch spekuliert.
Ja?
In der Szene.
Echt? Ist das an mir vorbeigegangen?
Ob die mehr als Emma noch sind oder habe ich mir das eingebildet?
Es gab diese Szene,
ich spekuliere das auf jeden Fall.
Wo Hector irgendwie sagt, weißes Fleisch, dunkles Fleisch, Hermanos, Fragezeichen. Und wo wir beide dachten, es geht um die Hühnchen.
Ja.
Aber er sprach ja eigentlich von den beiden und war irritiert, warum sie sich denn Hermanos nennen.
Ja, auf jeden Fall werden sie nicht nur Geschäftspartner gewesen sein, sondern zumindest auch Freunde. Und ich kann, also in dem Business ist es ja, glaube ich, auch üblich, sich nochmal zu rächen. Also ja, ich finde das jetzt nicht, also ich kann das schon nachvollziehen, dass Gus.
Ich habe gerade gedacht, gut, dass das in deinem Business nicht üblich ist, sich zu rächen.
Ja.
Oder in meinem.
Ja. Oh, was das auch für ein Aufwand ist, ne? Was das ist ja für Energie da reinsteckt.
Wirklich, ja. Es ist wirklich so, dass wirklich viel Aufwand und Energie da reinfließt. Und deswegen ist es auch, glaube ich, wirklich ein guter Charakterzug, wenn man vergeben kann.
Ja. Auch für einen selber praktisch.
Genau, vor allem für einen selber. Ja gut, im Zweifel dann auch für die andere Person, aber vor allem auch für einen selber, wenn man es schafft, irgendwie mit etwas abzuschließen und Frieden zu finden und nicht die ganze Zeit sich den Kopf zermartern zu müssen. Ja, wie übe ich Rache aus?
Ja.
Dass das dann irgendwie dein einziger Antrieb ist.
Ja.
Gas, du bist so ein schlauer Mann.
Ja.
Glaube ich.
Glaube ich auch, ja. Er macht schon einen schlauen Eindruck. Ja, ich musste dann nochmal gucken. Jesper, kleiner Side-Fact hier an dieser Stelle. Joaquin. Ich kann ja nicht, sonst gucke ich manchmal Besetzung Breaking Bad, wie heißt der und der Typ, wie bei Patrick zum Beispiel, über den wir ja später auch noch sprechen, weiß ich immer nicht genau, wie der heißt. Aber das ging ja bei Joaquin nicht, weil der ja nicht wirklich mitspielt. Und habe ich gegoogelt, was ist die spanische Form vom Namen Joachim, weil ich mir irgendwie gemerkt habe, dass er Joachim heißt. Und dann kam das raus und dann habe ich die Szene nochmal geguckt und ja.
Das ist Joaquin.
Ja.
Joachim. Ja, und dein Sohn Joachim, ne? Der haben wir uns auch vorgeknüpft.
Ja.
Hier, der Kollege da drüben, Jesse, der war das. Jesse, guck ihm mal in die Augen hier.
Ja. Und das hat er ja gemacht, ja.
Ich möchte noch kurz, du hast gerade, als du vorgelesen hast, gesagt, dass ich ja nun schon überlegt habe, ob du vielleicht auch Mitglied dieser Familie Salamanca bist. Mhm. Ich möchte erwähnen, dass wir haben es ja letzte Folge gelernt, dass du diesen Alkohol nicht getrunken hättest.
Ja.
Du wärst erdrosselt worden von Mike.
Ja, mit so einem Faden.
Oder du hättest so Hände hoch. Und gesagt, Mike, wir können über alles reden, wir können einen Podcast machen, wir können einen YouTube-Channel machen, aber bitte nicht hier.
Gar keinen Bock drauf, alles ist in Ordnung.
Das Wetter ist auch gerade so schön.
Genau.
Und diese ganzen Arschkrampen hier fand ich sowieso nie so cool.
Genau, mochte ich nie. War kein gutes kollegiales Verhältnis. Aber Jesse muss sich doch ernsthaft in dieser Situation da bei Hector gefragt haben, was geht hier ab, in was für einem Irrenhaus bin ich denn hier gelandet? Was soll das gerade denn? Der kennt ja diesen Hintergrund nicht.
Ja, das habe ich auch letzte Folge schon gesagt, dass das von Gus und Mike so ein Justus-Jonas-Move ist aus den drei Fragezeichen, der immer irgendwie Fälle aufklärt und sagt, ich habe eine Idee und dann sagt er seinen Kollegen, was die Idee ist und führt sie dann einfach durch.
Ja.
Und warum nimmt man denn Jesse nicht mit ins Boot? Weil er vielleicht eine Gefahr geworden wäre, weil er nervös geworden wäre.
Ja. Ja, wahrscheinlich.
Ja, gut.
Er ist immer so ein nervöser Typ.
Es wäre natürlich für die Serie jetzt auch nicht spannend gewesen, wenn es noch eine Szene gehabt hätte, wo man dann Jesse aufgeklärt hätte.
Aber das hätte ich nicht dumm gefunden, weil es natürlich nochmal wieder gezeigt hätte, dass Gustavo sein Verhältnis zu Jesse wirklich komplett geändert hätte, wenn er ihm jetzt sogar was Persönliches erzählen würde. Mhm. Spannend wäre es in dem Sinne nicht unbedingt gewesen, aber auf jeden Fall psychologisch wichtig.
Stimmt. Ich musste gerade daran denken, dass ich früher als Kind vermutlich immer einen Kritikpunkt an Serien und Filmen hatte, dass ich gesagt habe, Serien und Filme sind ja ziemlich unrealistisch, weil man nie zeigt, wie die Personen aufs Klo gehen. Also es kann dabei sich nicht um die Darstellung des echten Lebens handeln.
Als du noch ein Kind warst, Jesper, ne? Ich hätte dich wirklich nicht gemocht.
Ja, gut, dass sich das geändert hat.
Ja, wirklich. Damit wäre aber diese Story rund um Jesse und vor allem Gus und Mike erstmal abgeschlossen für diese Folge. Wer aber auch noch eine ziemlich weirde Story hat, ist Ted zusammen mit Skyler. Ted quatscht Skyler auf den AB und sagt ihr, dass er zwar nochmal darüber nachgedacht hätte, seine Steuerschulden zu begleichen, aber dass er dann doch zu dem Entschluss gekommen ist, dass er sie nicht zahlen wird. Als wäre das eine Entscheidung, die man treffen kann. Wenn sie aber nochmal darüber reden möchte, kann sie das gern tun und nochmal beim Anrufen oder vorbeikommen.
Komisch, ne? Komisches Angebot.
Ja. Ja, weil er doch seine Entscheidung getroffen hat. Warum bietet er ihr das nochmal an? Vor allem, dann können wir gerne nochmal darüber sprechen. Aber naja. Skyler fährt also zu Ted nach Hause. Würde ich sagen, ja, war sein Zuhause. Und spricht ihn auf die ganze Sache an. Er sagt dann, dass er es nicht richtig findet, Geld aus Spielgewinnen anzunehmen und möchte Skyler das Geld daher zurückgeben. Er ist der Ansicht, dass das Geld sein Dilemma ohnehin nicht lösen würde, da er seine Kinder von der Privatschule nehmen muss, sein Unternehmen verliert und dennoch pleite ist. Da kann er die Schulden beim Finanzamt auch gleich behalten, denn in seinen Augen geht sowieso keiner in den Knast. Skyler ist außer sich und will ihn zwingen, die Überweisung an das Finanzamt auszufüllen, aber er weigert sich.
Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist seine Argumentation, das Geld ist auf seinem privaten Konto und wenn er jetzt die Schulden begleicht, ist das Geld weg, aber er hat trotzdem noch Privatprobleme. Wenn er jetzt aber die Firma platt macht, hat er trotzdem noch die Kohle, privat. Dann ist zwar die Firma weg, aber er hat noch das Geld.
Ja, was ja aber bedeuten würde, dass du ja deine Steuerschulden trotzdem bezahlen musst. Denn als Geschäftsführer einer Firma bist du dazu ja trotzdem dann verpflichtet, egal ob die Firma insolvent ist oder nicht.
Ja.
Ja. Also, ja. Was macht der?
Ich verstehe es nicht. Also vor allem verstehe ich es nicht vor dem Hintergrund, dass er doch jetzt verstanden haben muss, dass Skyler da privat mit drin hängt.
Ja.
Die Kohle kommt von Skyler.
Ja.
Skyler ist da privat mit drin. Was ist deine Mission?
Ist so. Also er ist so unnormal dumm einfach. Das ist wirklich unglaublich.
Und als die Tür aufgegangen ist, ne, und er über diesen Teppich gestolpert ist, habe ich gedacht, what the fuck? Warum liegt man da einen Teppich hin? Was ist das für ein Teppich? Das sind diese Teppiche, die nicht so eine Rutschmatte drunter haben und sich immer so komisch hochkrempeln.
Ja.
Wie er da auch gegenläuft.
Ja, da hat man schon, das hat natürlich auch nochmal gezeigt, was er für ein Idiot ist, aber gut gemerkt, spielt auch nochmal eine Rolle, dass er darüber stolpert scheinbar. Und der liegt da auch gar nicht gut an der Stelle und der hat auch ein komisches Format. Also,
viel zu klein. Dieses Haus ist ja sehr geräumig und groß.
Ja.
Und dann so ein kleiner Teppich. Der ist auch so schwer zu saugen, glaube ich.
Ja, bestimmt.
Aber das ist ja nicht sein Problem.
Da hat er bestimmt jemanden für.
Ich glaube auch.
Auf jeden Fall finde ich, dass Skyler hier recht hat und ich gebe ihr eigentlich ungern recht, aber natürlich, er hat sie dazu ja nicht gezwungen, aber ja doch überredet auf jeden Fall, seine Bücher zu frisieren und damit ja auch sich selber strafbar zu machen. Jetzt wird er vom Finanzamt verfolgt. Und sie sagt, bezahl das jetzt, ich hänge deinetwegen mit drin. Und er sagt, ja, also ich habe nochmal drüber nachgedacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, das würde mir eh nicht helfen, deswegen. Und in den Knast geht eh keiner, also.
Ja, unangenehmer Typ. Ich glaube, er ist immer noch salty, dass Skyler ihn abserviert hat.
Ja.
Und sich für Walter entschieden hat. Naja.
Glaube ich auch. Er fragt ja nochmal nach Walter. Und habt ihr Kontakt? Wie geht's ihm? Ja. Und Skyler hat ja dann zwischendurch auch gedacht, als er so erzählt hat, ja, das Geld löst meine Probleme eh nicht. Da war sie doch relativ lange der Überzeugung, dass er sie gerade erpressen möchte, dass sie ihm mehr Geld geben soll.
Stimmt.
Aber ich glaube, das war wirklich nicht seine Intention.
Habe ich auch nicht so verstanden.
Also ich kann verstehen, dass sie das gedacht hat, weil wenn er klug wäre, hätte er das so gemacht.
Ja, und sie hätte ja mitgemacht.
Genau. Aber er ist halt dumm und er hat das einfach so wirklich nicht gemeint.
Ja, aber irgendwie komisch, weil das ist ja im Prinzip ein Missverständnis, aber dass man das so mit aufnimmt in die Serie, finde ich ein bisschen merkwürdig. Also vielleicht gibt es einfach dem Zuschauer Interpretationsspielraum und es gibt da keinen, er wollte es so oder er wollte es nicht, sondern ja, wir können uns selber unseren Teil denken, so wie wir es gerade tun. Ich glaube auch nicht, dass Ted Skyler da irgendwie erpressen wollte.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, auch nicht seine Art dann.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber man muss ja einfach mal sagen, aus meiner Sicht jetzt löst dieses Geld sehr wohl seine Probleme, denn er zahlt damit seine Schulden beim Finanzamt. Das heißt, er kommt nicht in den Knast. Er kann sich dann einen ganz normalen Angestelltenjob suchen. Er kann ja seine Kinder von der Privatschule nehmen, er kann das Haus verkaufen, er kann ein Schrottauto fahren erstmal. Aber er ist weiter in Freiheit und er ist nicht vorbestraft, nicht im Knast, nichts.
Ja, natürlich. Also
er will nur nicht arbeiten. Er hat sich ins gemachte Nest von Papa gesetzt und das gegen die Wand gefahren.
Ja.
So ist es einfach.
Und man muss jetzt sagen, endlich gut von Skylar, dass sie Saul anruft. Das haben wir ja letzte Folge schon gesagt. Also ich habe gesagt, Walter hätte es besser gelöst.
Mhm.
Und du hast, glaube ich, gesagt, was ist mit Saul? Also der hat doch eigentlich auch immer eine gute Lösung.
Ja, denn also wie gesagt, Ted lässt sich von Skylar nicht überreden. Sie steigt dann ins Auto und ruft Saul an. Der schickt dann auf ihren Wunsch hin sein A-Team, also Huell und Patrick, zu Ted, um ihn zu erpressen, den Check endlich auszufüllen. Sie erpressen ihn dann auf die netteste Art und Weise, indem sie einfach sagen, Ted soll bitte Huell glücklich machen. Und Huell ist nur glücklich, wenn Ted den Check für das Finanzamt ausfüllt. Das macht er also und Patrick möchte den Scheck dann zur Post bringen.
Mhm.
Der Plan ist, dass sie dann so lange bei Ted bleiben, bis der Scheck eingelöst ist. Aber Ted versucht zu fliehen, stolpert nochmal wieder über den Teppich. Diesmal rennt er aber und fliegt deswegen richtig doll hin, rutscht mit dem Kopf gegen einen Tresen. Ich würde sagen, da war die Küche, oder?
Ja, die Kücheninsel.
Genau. Und dabei verletzt er sich schwer. Und mein liebster Moment ist dann, wie Huell und Patrick sich einfach nur angucken und den Kopf schütteln und denken, was war das denn jetzt bitte?
Ja, damit hatten sie nicht gerechnet.
Nee, weil auch eine Flucht ja in dem Szenario überhaupt keinen Sinn ergibt, denn die beiden haben ihn ja nicht bedroht. Natürlich, Huell vor allem ist eine beeindruckende Person, mit der man sich bestimmt nicht anlegen möchte. Ich glaube, wenn der einem eine runterhaut, dann tut das schon weh.
Ja gut, aber er muss ihn erstmal erwischen. Ne? Also ich glaube, dass Ted sieht irgendwie fit aus. Er sieht so ein bisschen aus wie jemand, der in seinem Alter noch viel Sport macht.
Mhm.
Dass er den beiden locker hätte, also wegrennen können.
Wenn
der Teppich nicht gewesen wäre.
Er liegt dann auch in einer ziemlich unnatürlichen Haltung. Wir sehen, dass sein Finger zuckt, also er scheint nicht tot zu sein, aber ich glaube, schwer verletzt ist er auf jeden Fall.
Ja, ich dachte, er sei gestorben, ehrlich gesagt.
Fehlt es auch.
Weil du geschrieben hast, er verletzt sich schwer. Für mich sieht das aus, hätte er sich da das Genick gebrochen bei der Aktion. Oder er ist jetzt auch, was heißt auch, oder er ist jetzt querschnittsgelähmt und sitzt dann im Rollstuhl. Kann natürlich auch sein.
Ein dummer Tod für einen dummen Menschen also.
Ja. Ich habe vorher gesagt, dass er stirbt, diese Staffel.
Das stimmt.
Er und Mike.
Ja.
Mike gibt's, glaube ich, nicht mehr. Der hat es überlebt und die Staffel ist fast vorbei. Ich glaube nicht, dass der jetzt noch irgendwie da im Krankenhaus erdrosselt wird von dem Arzt.
Ja, das wäre ganz schön hart, auch mit dem Faden.
Das wäre gegen den hippokratischen Eid.
Ja.
Eid.
Eigt. Aber ich glaube, den Eigt nimmt er eh nicht so ernst, ne?
Vermutlich nicht.
Ja. Das war's auf jeden Fall erstmal mit Ted und Skylar.
Ja, das glaube ich auch, dass das jetzt war.
Ja. Aber glücklicherweise spielt ja unser Freund Walter in dieser Folge auch noch eine Rolle. Und zwar eine nicht zu kleine, ne?
Ja, er hatte ja letzte Woche, wollte ich sagen, letzte Woche auch, nicht so die große Rolle.
Nee, das stimmt. Walter kocht alleine, während er von dem wortkargen Tyrus beobachtet wird. Er weist darauf hin, dass Hank sich nun bald die Hühnerfarm ansehen möchte und dass es wohl das Beste wäre, wenn Walt mit Hank zusammen dorthin fahren würde. Tyrus soll die Info weitergeben, was er wohl auch tut. Er nickt auf jeden Fall so ein bisschen. Bereits am selben Tag sitzt Walter dann also neben Hank im Auto und die beiden beobachten das Hühnerstallbüro. Dabei erfährt Walter dann, dass es im Süden Mexikos, nicht im Süden Mexikos eigentlich, ne? Ich glaube, er sagt nur im Süden, weil es südlich von Albuquerque ist.
Ja.
Also, dass es auf jeden Fall in Mexiko eine Menge Tote gab, was sogar für Kartellstandards heftig gewesen sei, sagt Hank.
Mhm.
Hank bietet Walt außerdem Hilfe an, weil er bemerkt, dass Walt übel zugerichtet wurde, doch der lehnt ab und sagt, er hat dazu nichts zu sagen. Er habe es satt, sich zu rechtfertigen. Und das finde ich gut von Walter, dass er, also sowieso finde ich es von Hank erstmal gut, dass er ihm Hilfe anbietet, dass er bemerkt, wie Walter aussieht und sagt, wenn du mit jemandem darüber reden kannst, dann ja mit mir. Ich bin auf jeden Fall für dich da, aber er ist nicht aufdringlich dabei. Und Walter gefällt mir aber in dieser Szene auch, weil er einfach sagt, ich habe dazu nichts zu sagen, ich rechtfertige mich nicht mehr, ich rede darüber nicht.
Das hätte er schon viel früher machen können, oder?
Ja.
Wäre vielleicht auch nie in diese ganzen Situationen gekommen.
Ja.
Ich habe den Eindruck, dass Tyrus Walter richtig hasst. Also, ich glaube, der hat eine richtige Abneigung gegen ihn.
Ja, aber ich habe eine richtige Abneigung gegen Tyrus.
Warum? Weil er Walter so
Was ist das gängelt. Denn? Also, wir besprechen ja später nochmal eine andere Szene mit ihm, aber ich finde, Tyrus ist übelst der Psychopath. Ich finde, dass er sich ganz schön aufspielt dafür, dass er am Ende auch nur ein Handlanger ist einfach. Also,
ich dachte, dass du, ja, ich dachte, du sagst jetzt, dass er am Ende aufstirbt.
Aufstirbt.
Spoiler.
Oh, und das hätte bestimmt jetzt alle wirklich total interessiert, ob Tyrus stirbt oder nicht. Ich weiß es nicht mal mehr. So egal ist der und trotzdem hält er sich für übelst geil und er ist einfach nur...
Ja, wegen der Jacke. Wegen der Lederjacke.
Ja, wegen der Lederjacke. Das kann natürlich sein. Also ich mag ihn gar nicht. Ja. Hat man jetzt vielleicht rausgehört.
Ja, ich finde ihn, ich habe das ja schon mal gesagt vor ein paar Folgen, ich finde, er hat nicht so richtig ein Profil, weil er so wenig redet und ich mag das generell nicht so gerne als Stilmittel, dass Charaktere wenig von sich geben.
Ja, er soll halt irgendwie, glaube ich, unheimlich rüberkommen oder irgendwie wie jemand, der halt sich von Walter nicht beeinflussen lassen wird. Dass Mike ja auch relativ wortkarg ist, ist bei ihm nicht so schlimm, weil er trotzdem irgendwie sympathisch ist, weil man ja trotzdem einen Eindruck von ihm hat. Man hat ja trotzdem Eindruck, was er für eine Person ist. Aber Tyrus scheint komplett einfach nur ein Handlanger zu sein und seine ganze Persönlichkeit durch diesen Job irgendwie auszuleben. Und das finde ich...
Ja, und er macht ja auch nicht so richtig viel. Also er beschattet ein bisschen, dann holt er die Drogen ab, dann bringt er wieder irgendwas hin. Und er hat nicht so eine richtige Rolle, bisher zumindest nicht. Ich weiß jetzt nicht, worauf das hinauslaufen wird, aber bisher finde ich ihn schwer greifbar.
Ja, ich bin immer genervt, wenn man ihn sieht. Das möchte ich dazu sagen. Hank und Walter konnten bei der Hühnerfarm auf jeden Fall nichts Verdächtiges beobachten und Hank hat nun also weiter ermittelt und möchte mit Walter zur Wäscherei fahren, in der das Luftfiltersystem von Madrigal verbaut wurde, von dem Hank weiß, dass Gale es gekauft hat. Als Hank Walter, der versucht hat, Hank auszureden, zur Wäscherei zu fahren, davon erzählt und auch noch davon, dass er die Verbindung zwischen Gus und Gale kennt, packt Walt wirklich die Angst. Er weiß sich nicht zu helfen, fährt an der Wäscherei vorbei und geradewegs in einen entgegenkommenden Pickup. Oder Monster Truck.
Monster Truck, ja.
Genau.
Sehe ich jetzt erst, dass du hier Monster Truck geschrieben hast.
Ja, ich finde, das müssen wir beibehalten.
Ja,
einfach.
Ja, das war ein Monster Truck.
Ja. Hank trägt nun also eine Halskrause und Walt ein Pflaster auf der Nase. Hank schreibt die ganze Sache als Aussetzer von Walt ab, doch er hat nun ein, wie er es selbst nennt, Krüppelmobil bestellt, um Walter nicht länger mit seinen Ermittlungen zu belasten.
Was meint er damit?
Ich glaube, ein Auto, bei dem du mit den Händen halt Gas gibst.
Ich habe gedacht, so ein kleinen Scooter für draußen auf der Straße rumzufahren. Aber da sind die Distanzen, glaube ich, ein bisschen groß, oder? Also wie so ein Rollstuhl, nur halt elektrisch.
Er hat doch aber gesagt, das ist eigentlich ein ganz normaler Prius.
Ah, okay.
Oder irgendein anderes ganz normales Auto. Ist ein Golf, Jesper? Aber du gibst
damit
mit der
ich
Hand
mir ein
Gas
Auto
und bremst.
Vorstellen kann.
Weiß
ich
ja,
hatte nur Augen für den Frozen Joghurt.
Ja, stimmt. Ja, Skylar und so sitzen ja bei Hank am Bett. Und sie sollte Eis mitbringen und hat Frozen Joghurt gekauft, was Walter Jr. nicht gut findet.
Aber das ist auch so eine amerikanische Diskussion, dass Skylar dann sagt, ja, das ist viel gesünder und es schmeckt genauso. Und ich habe gedacht, also gesünder, wenn die beiden hatten irgendwie einen Unfall und du willst was Gutes tun, dann kauf doch Eis. Also Frozen Joghurt ist doch nicht... Das ist auch ungesund.
Ja.
Und aber ich finde das auch so lustig. Das ist irgendwie so relatable, dass sie sagt, ja, und es schmeckt außerdem genauso.
Ja.
Und dann sagt Walter Jr., nee, das schmeckt nicht genauso. Und das sind so Diskussionen, die gehen mir auf den Keks.
Ja.
Geschmäcker sind unterschiedlich. Kann nicht sagen, das schmeckt genauso.
Es ist ja was anderes, in fact.
Ja. Ich möchte zu diesen Szenen mit Hank sagen. Sollte es in dieser Serie dazu kommen, dass Hank Walter auf die Schliche kommt, wovon ich ausgehe, würde ich rückblickend sagen, dass das der erste Moment ist, in dem Hank eine Ahnung hat und einen Verdacht hat. Denn ich finde, es wirkt hier so ein bisschen so, als würde Hank mit Walter spielen. Walter ist unglaublich nervös. Walter sagt, nee, das ergibt doch keinen Sinn, was du da alles dir zusammenreimst, dass... das passt irgendwie nicht so, das mit Poyos und Manos. Das hat alles im Sinn ergeben, aber das jetzt, das ist zu konstruiert. Und Hank lehnt sich so zurück und hört sich das so alles an und ist so, nee, das passt schon.
Mhm.
Und dann ist es ja auch noch so, dass Walter absichtlich in den Gegenverkehr fährt.
Ja.
Als ob Hank das nicht bemerkt hätte. Er sagt ja sogar, na, also ich habe den Wagen schon 1 Kilometer vorher gesehen.
Mhm.
Und der ist ja auch, als er da auf dem Bett sitzt, ziemlich relaxed.
Ja.
So, Also für mich wirkt es so, als hätte Hank schon sehr konkrete Ahnung, was los ist. Ich finde, er verhält sich ein bisschen anders als sonst. Und Walter ist ja auch wirklich maximal ungeschickt zwischenmenschlich, was das angeht. Auch, dass er immer so nachfragt.
Ja.
Gibt es da Neuigkeiten? Gibt es hier Neuigkeiten? Und auch wenn es natürlich super absurd ist für Hank, dass Walter da irgendwie mit drin verstrickt ist, gibt es inzwischen genug Gründe, auch auf die Idee zu kommen, dass Walter vielleicht was damit zu tun hat.
Ja. Ich kann da nichts zu sagen, wie du weißt, nee, weil ich ja weiß.
Ich wollte es nur einmal festhalten.
Ja.
Für unser Archiv, dass wir da später vielleicht mir dann nochmal einen Punkt geben.
Ja.
Oder auch nicht. Hank nennt Walter noch Mr. Magoo. Und ich habe mal gegoogelt, was das ist. Das ist ein fiktionaler Charakter, eine Trickserienfigur. Und laut Wikipedia ist Mr. Magoo ein älterer, wohlhabender, kleinwüchsiger Rentner, der aufgrund seiner extremen Kurzsichtigkeit, die durch seine hartnäckige Weigerung, das Problem zuzugeben, noch verschlimmern wird. Und dann in eine Reihe komischer Situationen gerät. Ich finde, das ist zutreffend.
Das ist zutreffend, außer kleinwüchsig.
Ja, wie groß ist der denn?
Walter?
Was würdest du sagen? 1,85?
Ja, würde ich schon sagen, ungefähr so. Auf jeden Fall größer als Hank.
Ja.
Ja, also ich mag das, wie Hank das hier. Das ist natürlich für den Zuschauer auch immer noch mal gut, dass Hank irgendwelchen anderen Leuten ganz genau erklärt, wie er auf bestimmte Sachen kommt.
Ja.
Denn, dass er jetzt die Wäscherei auch im Auge hat, das ist ja absolut nachvollziehbar, dadurch, dass er ja die Spur zu Madrigal schon gefunden hat.
Ja.
Und weiß, dass Gale dieses Luftfiltersystem gekauft hat. Und dann jetzt irgendwie dahin zu fahren, wo dieses System verbaut wurde, ergibt ja absolut Sinn. Und er sagt ja auch, eine Wäscherei wäre der perfekte Ort für ein Meth-Labor.
Ja, und wir lernen auch, dass Gus offenbar gar nicht der Eigentümer ist, dieser Unternehmen.
Ja.
Sondern es eine Unternehmenskette gibt, die die Unternehmen besitzt.
Ja.
Da frage ich mich natürlich, wie sind denn die übergeordneten Strukturen? Oder weiß die Firma Madrigal gar nicht, was da abgeht? Ja. Fragen über Fragen.
Fragen über Fragen, die wir vielleicht noch klären werden. Man weiß es nicht. Walter wird dann 4 Tage nach dem Unfall in einer Ladung dreckiger Wäsche ins Labor geschmuggelt. Also, falls Hank das Labor gerade beobachtet, würde man Walter halt nicht sehen. Wichtig. Dort bemerkt er, dass gekocht wurde, also fährt er zu Jesse. Der sitzt gerade mit Andrea und Brock auf der Couch und zockt. Als er Walt die Tür öffnet, ist Walter erleichtert, dass Jesse noch lebt. Jesse geht raus und verjagt ihn förmlich, wie einen streunenden Hund oder sowas.
Stimmt.
Er sagt, er werde ihm nicht mehr helfen, schließlich hat Walt das letzte Mal, als er ihn um Hilfe gebeten hat, gesagt, ich hoffe, dass du in einem Fass in der Wüste endest. Als Walt also mit wie ein begossener Pudel zurückbleibt, kommt auch noch Tyrus mit irgendeinem anderen Handlanger von Gus und versetzt ihm 2 Stromschläge mit einem Elektroschocker. Und da muss ich sagen, spätestens an der Stelle ist Tyrus für mich auch gestorben. Ich meine, also wirklich, ne? Walter sieht so fertig aus in dieser ganzen Folge. Der ist so am Ende.
Ja.
Jetzt merkt er auch noch, oh, Jesse steht auch nicht mehr wirklich hinter mir. Und dann kommt noch dieser Psycho und gibt ihm einen Elektroschock, was schon schlimm genug ist. Dann liegt er am Boden, also Walter.
Ja.
Und er gibt ihm nochmal einen zweiten Schock. Und er auch nicht nur einmal kurz, sondern richtig so ein paar Sekunden, wo man denkt, Tyrus, also hoffentlich wirst du nochmal erschossen.
Ja, vor allem ist es ja auch nicht so unrealistisch. Ne? Das ist ja auch auf offener Straße. Da sind ja auch die ein oder anderen Nachbarn unterwegs. Und die Gegend sieht so ein bisschen aus, als würden da viele Rentner leben, die gerne mal aus dem Fenster gucken.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das so clever ist.
Ich glaube, das ist ziemlich dumm.
Ich finde es aber süß, wie Jesse da auf der Couch sitzt. Und ich glaube, sie spielen Sonic the Hedgehog. Und wie er so richtig so ein Familienleben zelebriert.
Hedgehog ist ein Igel?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich wollte es erst googeln, als ich mich vorbereitet habe. Dann habe ich aber gedacht, naja, ist ja auch egal. Lisa wird schon nicht fragen,
ja,
was
doch,
Hedgehog heißt.
Gefragt.
Aber du hast recht, es ist ein Igel.
Ja, ne?
Stachel-Igel.
Das passt ja nämlich dann zu einem Kind. Ich habe erst gedacht, oh, nicht, dass
Wieso
sie jetzt auch
kind?
Dieses Ballerspiel. Ja, Brock ist ein Kind.
Ach so, dass sie was mit Igeln spielen.
Ja.
Kennst du Sonic the Hedgehog?
Nee.
Kennst du bestimmt. Das ist so ein blaues Viech. Warte, ich zeig's dir.
Ja, kenne ich. Ist manchmal auf Müsli.
Auf Müsli?
Ja. Wenn irgendwelche Müsli-Firmen irgendwelche Kinderkooperationen
Es sieht auf jeden
haben.
Fall aus wie eine Figur, die so als kleine Actionfigur im Müsli drin sein könnte.
Ja. Also ich kenne ihn jetzt nicht aus irgendwelchen Computerspielen oder aus
Kennst ihn nicht persönlich.
Film und Fernsehen. Ich auch persönlich nicht, leider.
Er war nie bei den Familienfeiern dabei, weil er immer keine Zeit hat.
Ja, ist halt busy.
Ja, ich fand es aber ziemlich sweet, wie sie da saßen und Jesse, das haben wir schon öfter gesehen, hat einen sehr guten Umgang mit Kindern.
Ja. Ja, schön auch, dass er da ja scheinbar den Kontakt wiederhergestellt hat.
Genau, das haben wir bisher auch noch gar nicht gesehen.
Nee.
Also die letzte Szene, wo Andrea mit am Start war, war, dass Saul, glaube ich, bei ihr in der Wohnung stand und ihr Geld gebracht hat.
Ja.
Und Jesse hat offenbar entschieden, es ist Zeit, wieder den Kontakt aufzunehmen.
Ja. Ich fand Andrea aber ein bisschen überspielt auch wieder. So ein bisschen wie die Leute, die mit im Labor waren letztes Mal und so abgeklatscht haben, so yay. So war sie auch, als sie sich dann mit Popcorn dazugesetzt hat und geguckt hat, wie die beiden zocken und so. Und, wer gewinnt? Und so, ja. Und das war so ein bisschen, ja, mein Gott. Was?
Ihr merkt schon, Spieleabende mit Luisa machen richtig Spaß.
Ja.
Man muss immer aufpassen, was man sagt und wie man sich verhält.
Bloß nicht zu drüber sein.
Aber du machst bestimmt doch keine Spieleabende, oder?
Ich spiele nicht gern. Du weißt, weil ich sehr ehrgeizig dann plötzlich werde. Und das mag ich nicht.
Stimmt. Wir haben letzte Folge darüber geredet, dass Luisa sich an einem Abend etwas übergeben musste. Und an dem gleichen Abend haben wir Spiele gespielt und ich habe mich richtig erschrocken, weil ich Luisa so nicht kannte. Sehr, sehr ehrgeizig.
Ja, und ich habe ja auch gewonnen.
Ja, du hast gewonnen. Ich war so verschrocken, dass ich...
Verschrocken. Einfach richtig verschrocken.
Ja, wie ein Igel.
Ja. Hat er sich zusammengerollt.
Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Lustig, dass wir letzte Folge schon über die gleiche Situation geredet haben.
Ja, das war der Abend, an dem Jesper und ich uns wirklich kennengelernt haben.
Wir werden jetzt jede Woche etwas mehr erzählen.
Ja. Zum Beispiel, wie immer deine Lieder geskippt wurden.
Aber mehr dazu nächste Woche.
Ja.
Ja, und Walter ist wirklich auch physisch am Tiefpunkt.
Ja.
Der sieht wirklich schlimm aus. Also lila im Gesicht.
Ja.
Er hatte ja schon die Wunden und jetzt sind noch die vom Autounfall dazugekommen. Und er mit diesem Kleber auf der Nase ist, glaube ich, auch ein Bild, was relativ oft verwendet wird, wenn Breaking Bad irgendwie beworben wird.
Ja, das stimmt.
Warum lächelst du jetzt so?
Na, weil ja diese Szene, die wir am Ende noch besprechen, eine der legendärsten Szenen auch ist, die andauernd benutzt werden. Und da hat Walter ja auch nochmal noch das Pflaster auf der Nase. Deswegen wundert mich das nicht, dass du ihn in diesem Look kennst.
Ja, sein bester Look.
Sein bester Look, ja. Als wäre das auf jeden Fall alles noch nicht genug gewesen, bringen Tyrus und der andere Typ Walter jetzt in die Wüste. Mit einem Sack über dem Kopf kniet er auf dem Boden, wie bei einer Exekution, ehrlich gesagt. Gus kommt dann mit seinem Volvo angefahren, zieht den Sack vom Kopf und Walt kniet dann vor ihm und guckt ihn von unten an. Wie, als würde er ihn anbeten.
Mhm.
Gus sagt Walt, dass er gefeuert ist und dass er sich von Jesse fernhalten soll. Wenn er das nicht tut, tötet Gus Skyler, Walter Jr. und Holly. Walter hat nämlich vorher schon gesagt, dass Gus ihn ja sowieso nicht töten kann, da er Jesse weiterhin braucht und Jesse halt zu Walter hält. Gus sagt aber, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Jesse sagt, kannst auch Walter umbringen. Gus sagt dann außerdem noch, dass er jetzt die Sache mit Hank übernehmen wird. Und wenn Walt sich dort einmischt, war es das für ihn.
Ich glaube, dass Gus sich da irrt. Ich glaube nicht, dass Jesse so schnell seine Meinung dazu ändert. Also, warum? Da muss, also ich wüsste nicht, was da jetzt passieren soll, dass Jesse sagt, ja, ist okay, wenn du Walter umbringst.
Nee, wüsste ich auch nicht. Vor allem, wenn Walter ja mit dem ganzen Milieu gar nichts mehr zu tun hat und sich jetzt ja eigentlich komplett raushalten soll. An welcher Stelle sollte der Punkt kommen, dass Jesse sagt, und jetzt hasse ich ihn doch so sehr, dass er doch umgebracht werden kann. Denn die beiden hätten jetzt ja gar keinen Kontakt mehr. Also warum sollte das so kommen?
Ja.
Völlig bescheuert.
Fehleinschätzung.
Ja, und auch sowieso, was wir ja nun wirklich über Jesse gelernt haben und Gus ehrlich gesagt langsam auch mal über Jesse gelernt haben könnte, ist ja, der ist emotional wirklich super stabil. Oder das kann man jetzt so nicht sagen, aber er ist wirklich komplett loyal.
Ja.
Und der wird seine Einstellung dazu nicht ändern.
Ja.
Da kann man sich ja wirklich sehr sicher sein.
Ja, vielleicht weiß Gus es auch und nutzt es irgendwie einfach als Druckmittel auf Walter.
Ja.
Ich fand es interessant, diese Szene. Es gab eine totale, also eine sehr weitwinklige Kameraeinstellung, die sehr lange stand. Und ich bin mir relativ sicher, dass man die so lange hat stehen lassen, weil diese Wolken vor die Sonne gezogen sind.
Ja,
es kamen Wolken, die vor die Sonne zogen und die sind dann auch wieder verschwunden.
Ja.
So ein Bild, was wir alle kennen aus dem Sommer, wenn es halt bewölkt ist. Sonne-Wolken-Mix nennt man es im Radio.
Genau, ja.
Und die Szene scheint ihnen so wichtig gewesen zu sein, dass man sie drin gelassen hat oder so lange hat stehen lassen, obwohl man ganz klar in einem Bild sieht, dass Gus redet und den Mund bewegt, aber Walters Stimme zu hören ist.
Mhm.
Das heißt, Bild und Ton haben nicht drüber gematcht, aber man hat gesagt, das Bild ist so cool, wir lassen es jetzt einfach stehen, weil man kann es nicht gut erkennen. Wenn man es weiß, dann sieht man es. Ich habe es auch erst beim zweiten oder dritten Mal gucken gesehen.
Ja.
Ist ein schönes Bild.
Ich habe es nie gesehen.
Ja, dann beim sechsten Mal gucken.
Ja, vielleicht. Dann achte ich drauf. Aber ja, ich fand es auch sehr passend, weil es auch ein bisschen gezeigt hat, wie lange sich das doch irgendwie auch gezogen hat, ne? Also, dass diese Wolken
so,
da so vorbeiziehen und so. Ja, das Gespräch.
Ja.
Also, dass es nicht nur ein kurzer Schockmoment für Walter war. Und dann fahren sie ja alle wieder weg. Haben sie ihm das kleine weiße Auto stehen lassen? Oder wie ist er aus der Wüste zurückgekommen?
Ich hätte gedacht, er ist zu Fuß zurückgelatscht. Er ist jetzt 2 Kilometer in die Wüste gefahren. Das wird er wohl noch zu Fuß hinkriegen. Gus läuft verletzt 10 Kilometer.
Das stimmt. Ja, Gus ist halt eh der krasseste.
Aber Gus ist auch trainiert.
Ja. Das hat man ja wieder gesehen. Er hatte so ein graues T-Shirt an in der einen Szene. Und da hat man wirklich gesehen, er trägt nicht irgendeine Weste unter oder so, sondern der ist, ich glaube, der ist Stehland.
Ja, ist ja auch viel Salat.
Ja.
Wobei man eher sagt, Salat von Salat schrumpft der Bizeps, ne?
Ja, stimmt.
Naja.
Vielleicht isst er doch seine Poyos.
Warum sind sie denn überhaupt in die Wüste gefahren? Nur um Walter einzuschüchtern.
Ja. Naja, und wo willst du denn sonst jemanden da so fesseln, auf den Boden werfen? Mit
Im
einer
Kriechkeller? So alle auf dem Boden.
Ja.
Das wäre ein cooles Bild.
Das stimmt.
Wir kriechen jetzt alle in den Keller rein.
Das hätte ein bisschen Kindergarten-Vibes irgendwie.
Ein bisschen.
Ja. Gus ist auf jeden Fall wirklich unheimlich und das lernen wir in dieser Folge wirklich nochmal sehr eindrücklich. Ich finde, in dieser Folge ist er unheimlicher als in der er Victor die Kehle durchgeschnitten hat.
Nee.
Okay. Jesper muss nur, also erstmal Blut sehen, bevor er Angst vor jemandem hat.
Ja.
Walt ist auf jeden Fall sehr eingeschüchtert und fährt zu Saul, um sich die Nummer von dem Mann geben zu lassen, der ihn und seine Familie verschwinden lassen kann. Außerdem soll Saul die DEA warnen. DEA. Ich sag immer DEA.
DEA, so wie ich immer Loisa sage.
Ja.
Oder Oliver. Olivia.
Olivia. Außerdem soll Saul die DEA warnen, dass ein Anschlag auf Hank geplant ist. Als er das Geld zu Hause einsammeln will, findet er nur einen kleinen Bruchteil davon. Er liegt im Kriechkeller auf dem Boden, Skylar blickt von oben auf ihn herab und beichtet dann, dass sie Ted den Großteil des Geldes gegeben hat. Walter hat daraufhin einen Nervenzusammenbruch. Er weint, er lacht und scheint aufzugeben. Er wälzt sich im Dreck und Skylar hat Angst.
Oh, Skylar hat richtig Angst.
Ja, sie weint auch und guckt nur ungläubig durch dieses kleine Loch im Boden auf Walter hinunter und weiß gar nicht, was geht denn ab?
Ich glaube auch, sie hat gar keine Angst vor Walter, was ich erst dachte, dass sie ihm das jetzt beichten muss, sondern sie sieht Walter so in diesem Zustand und weiß sofort, erkennt sofort den Ernst der Lage.
Das glaube ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie wirklich Angst vor Walter hat und dass sie überhaupt nicht einordnen kann, was passiert denn jetzt hier und dass sie ihn einfach unheimlich findet. Ich meine, ist er ja auch. Er weint und er lacht so teuflisch irgendwie und liegt da und also.
Aber das ist doch eine Situation, die wir alle kennen, oder?
Ja, eigentlich natürlich schon. Jeden Tag nach der Arbeit erstmal im Kriechkeller. Oh.
Das ist der nächste Satz, der aus so einer Radiosendung kommen könnte.
Stimmt. Gott, heute sind wir richtig radiomäßig.
Es ist Montag. Das Wochenende liegt hinter uns. Wir werden uns nochmal die schönen Momente am Sonntag in der Sonne liegen. Aber denkt daran, übermorgen ist die Hälfte der Woche geschafft und dann regelt sich der Rest auch wie alleine.
Da frage ich mich immer, wer fühlt sich danach besser?
Ihr hört Michael Jackson mit Beat It.
Das wäre natürlich geil. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass sie den Ernst der Lage begreift, denn wenn sie mal checken würde, in welcher Welt Walter da wirklich arbeitet und da muss ich den Zeigefinger erheben, dann hätte sie das Geld nicht genommen. Diese blöde Kuh hat sich einfach, also sie hat nicht nur 20% oder so von dem Geld genommen, sondern sie hat ja mindestens 80% einfach genommen, um ihrem Lover das hinzuschieben. Also ist sie bescheuert. Natürlich ist dieses Geld auch eine Art Lebensversicherung.
Ich wollte gerade sagen, es ist nicht ein Geschenk rein aus Höflichkeit gewesen. Aber natürlich, das haben wir letzte Woche auch gesagt, sie hätte es mit Walter mal absprechen sollen. Ich muss aber sagen, Thema Geld, das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich finde, es ist zu diesem Zeitpunkt und deswegen bringe ich jetzt auch auf, weil ich glaube, dass du das besser durchsteigst als ich vielleicht. Bist eher der Zahlenmensch. Ich finde es schwer, bis zu diesem Punkt nachzurechnen, wie viel Geld Walter bisher eigentlich eingenommen und ausgegeben hat. Weil Ich habe ausgerechnet, Walter verdient am Tag ungefähr $20.550. Er sagt ja, glaube ich, 7.5 Millionen im Jahr. Ich glaube davor sogar. Ich glaube noch vor irgendwelchen Spesen. Na, ist auch egal, das ist dann ja, sind ja nur Peanuts. Ted muss $617.226 Steuern nachzahlen. Für diesen Verschwindeservice braucht Walter $500.000, sagt Saul.
Ja.
Das heißt, das zusammen addiert entsprechen 54 Tagen von Walters Arbeit. Und in der Folge davor sagt Walter Jr. zu Walter, du bist mir lieber so, als so, wie du das letzte Jahr warst. Es ist ja schwer rauszufinden, was ist das jetzt eigentlich für ein Zeitraum, in dem wir uns hier bewegen? Und ich hätte gedacht, vom Gefühl, auch bevor ich hier rumgerechnet habe, dass Walter schon viel mehr Geld irgendwo hat rumliegen.
Mm-mm. Er hat ja auch nicht die ganze Zeit für Gas gearbeitet und
er hat auch diesen Zeitungsjob gehabt, ne, den er an den Wochenenden
genau,
macht.
Genau, genau. Mit dem Fahrrad, mit so einem kleinen BMX-Rad rumgefahren.
Ja, stimmt.
Er müsste so, ich würde sagen, so um die 800.000 Euro Dollar bis dahin gehabt haben.
Ich hätte gedacht,
einiges
der hätte
ist ja
schon
auch schon
viel,
gewaschen
viel mehr.
Und in der Waschstraße.
Genau. Ja, sie haben Geld ausgegeben für die Waschstraße, aber gewaschenes Geld zählt da nicht so. Also ob jetzt gewaschen oder ungewaschen, ist ja in dem Fall dieser 500.000-Dollar-Nummer egal, weil der Typ hat doch ungewaschenes Geld.
Aber ja, aber er hat doch gesagt, er braucht das in bar. Und das, was sie gewaschen haben, ist ja schon in der Waschstraße. Da kommt er jetzt so schnell nicht ran. Das kann er jetzt ja nicht einfach abholen.
Also du meinst, die haben schon mehr gewaschen, als ungewaschen ist. Weil ungewaschenes Geld wäre ja gar kein Problem. Das liegt doch darum in bar.
Ich meine nur, das musst du bedenken, dass auch schon ein Teil des Geldes weg ist, weil es gewaschen ist.
Ja, aber Skylar kann ja nicht so viel waschen, hat sie ja gesagt. Sie ist ja nicht so schnell. Deswegen hätte ich gedacht, dass noch Unmengen Bargeld da so rumliegen. Aber gut, Ted hat jetzt ein bisschen was. Also viel. Aber ich finde es generell irgendwie so ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Also ich fand es, im ersten Moment war ich überrascht, dass, also Walter auch, aber dass auch abzüglich dieser $600.000 nicht genug Geld da ist. Ja, und jetzt Kommando zurück oder was? Wieder hin zu Ted. Ist der Scheck schon raus?
Ich glaube, das geht nicht. Das Geld liegt ja auch auf Teds Konto und sie brauchen das jetzt super schnell. Das ist, ich würde sagen, das Spiel haben sie verloren und das hat Skylar halt einfach zu verschulden. Ja, sie wusste nicht genau, was da gerade abgeht im Drogenmilieu, aber muss sie ja auch nicht, denn es ist nicht ihr Geld.
Ja. Ich stimme dir da auch zu, Luisa.
Und sie hat natürlich genauso argumentiert wie er und gesagt, ich musste es Ted geben, ich habe es für die Familie getan. Genauso wie Walter immer sagt, ich tue das alles für die Familie. Ja. Und sie verfügen über das Geld die ganze Zeit. Und wenn sie es wirklich so für die Kinder und für die Familie tun würden, wie sie es immer sagen, dann würden sie doch einfach nicht dieses Geld andauernd, vor allem Skylar.
Ja, sie haben beide ihre Eigensinnigkeiten und eigenen Gründe.
Ja.
Ich frage mich, wie, so rückblickend auf die ganze Serie betrachtet, wie viele Situationen hätten verhindert werden können, wenn Skylar und Walter miteinander geredet hätten. Nur die beiden.
Ja, ich glaube, da hätte vieles verhindert werden können. Ich wollte noch mal was zur Kamera sagen. Das ist ja auch was du immer gerne noch mal besprichst, vor allem wenn sie an irgendwelchen Objekten fest ist. Und hier gibt es ja eine Kamerafahrt im Kriechkeller, so von oben und immer weiter rauszoomt.
Ja.
Und das ist halt so gestaltet, dass man richtig sich ein bisschen klaustrophobisch fühlt. Und ich muss auch sagen, natürlich ist für den Zuschauer jetzt keine Todesangst, die da entsteht, wie bei Walter ja wahrscheinlich, aber trotzdem bekommt man ja auch so ein beklemmendes Gefühl, weil es ja dadurch, dass es immer weiter rausgezoomt wird, so wirkt, als würde Walter in einem ganz kleinen Loch liegen.
Ja. Ja, und die Kamera, als ich das geguckt habe, habe ich gedacht, die sieht aus, als würde sie an einem so einen langen Stab befestigt sein, die so ein bisschen hin und her schwingt immer.
Mhm.
Weil man hat so ein unruhiges Bild.
Mhm.
Und dann habe ich noch gedacht, gibt es ein Breaking Bad Theaterstück? Wurde das irgendwann mal auf die Bühne gebracht?
Anders als bei Harry Potter, glaube ich nicht.
Das wäre nämlich ein cooles Bild, was man quasi dann einfach drehen würde, also so, dass der Zuschauer das auch sieht. Und man könnte die Szene, glaube ich, sehr gut nachbauen, wo dann der Schauspieler irgendwie steht. Er muss dann liegend spielen. Aber Schauspieler können das.
Ja, natürlich.
Wäre ein schönes Bild.
Ja.
Ja, aber ein sehr klaustrophobisches Bild.
Ja.
Hat mir gut gefallen.
Mir auch.
Auch der wahnsinnige Walter.
Ja.
Ich glaube aber auch, und ich habe, das ist so ein bisschen mein Fazit aus dieser Folge, dass Walter hier, ist jetzt nur mein Tipp, gut, ich habe ja gesagt, dass er stirbt. Das wäre dann ein noch größerer Tiefpunkt. aber dass das schon so das Extrem ist, in dem Walter sich befindet. Mhm. Und ich glaube, dass mit diesem wahnsinnigen Walter, der dann auch so ein bisschen lacht mhm. und am Ende ruhiger wird, ein bisschen darauf angespielt wird, dass jetzt wieder der geniale Walter kommen wird in den nächsten Folgen, in der nächsten Staffel, der sich rächen wird und einen Weg daraus findet und das nicht mit sich machen lässt. Also, das ist jetzt nicht das Ende von Walter, obviously, aber
Herzinfarkt
ich tippe mal, dass Walter jetzt vielleicht noch den letzten Step des I'm Breaking Bad Schrittes geht.
Okay.
War mein Eindruck. Das und das mit Hank waren so meine Haupterkenntnisse aus dieser Folge, die mir sehr, sehr gut gefallen hat.
Ja. Staffel 4 rockt, ne?
Am Ende habe ich gedacht, als dann noch Marie angerufen hat, gesagt hat, Hank wird bedroht, mhm. habe ich gedacht, mein Gott, jetzt gehen sie aber Gas hier in den letzten Minuten.
Naja, Saul hat ja auch bei der DEA angerufen und gesagt, es ist ein Anschlag geplant.
Ja.
Das ist ja das, woraus das resultiert.
Ja, genau, aber das hätte man ja auch dann vielleicht erst in der nächsten Folge mit aufnehmen können. Aber es wurde ja am Ende alles reingedrückt in die Folge. Das wollte ich natürlich dann weitergucken.
Dass Walter das jetzt nicht auch langsam mal egal ist, ne? Ich meine, der hat ja eigentlich gedacht, jetzt fliehen wir, jetzt kriegen wir neue Identitäten, wir sind jetzt eh raus, ciao. Dann bringt halt Hank um. Gustavo hat ja jetzt dann nur noch mehr Grund, sauer auf Walter zu sein, denn natürlich kann er sich denken, wenn Hank jetzt Polizeischutz hat, dass die DEA gewarnt wurde.
Ja, aber an dem Punkt ist auch gefühlt alles egal, oder?
Woher ja, jetzt eben, ist? Also doch auch egal, ob Hank stirbt.
Nee, das glaube ich nicht. Also,
ja.
Walter hat jetzt. Nee. Das würde
doch
seine Familie zu sehr.
Aber er ist kein schlechter Mensch. Dass er in der Situation noch daran gedacht
hat. Ja, er hat noch eine gewisse Moral.
Ja.
Er ist kein schlechter Mensch, würde ich, wenn du es mir jetzt als Vertrag vorlegst, was du sicherlich mit hast hier in deiner Tasche, werde ich dir jetzt nicht
eine
unterschreiben.
Eine staatliche Erklärung. Davon bin ich jetzt aber heute ausgegangen, Jesper, dass wir endlich den Vertrag festmachen können.
Endlich unterschreiben können.
Gut, das heißt, du hast deine Vorhersage gemacht?
Ja, in Teilen. Ich möchte noch sagen, dass ich glaube, weil wir ja noch wissen, dass Jesse Plemons irgendwann auftaucht als Charakter, dass der Typ aus Begonia oder Fargo, du hast gerade ein bisschen fragend geguckt.
Ja, weil er halt auch Jesse heißt.
Auch zu meiner Wohnzimmertür hast du gedacht.
Ja, eigentlich schöne Türen habt ihr hier. Nee,
immer mal schleifen.
Das habe ich nicht gedacht. Nein, das habe ich nicht gedacht.
Ja, dass der Typ ist, der Walter und seine Familie irgendwie wegschaffen soll. Meine Vermutung. Und also für mich, es könnte sein, dass es dann in der letzten Staffel sehr viel darum geht, dass man auf der Flucht ist und wegläuft. Dass das jetzt gar nicht mehr in Albuquerque spielt, sondern vielleicht New York, Berlin, Paris.
Rom.
Rom.
Beste Stadt vergessen.
Ja.
Ja. Du hast die Wüste auch satt, ne?
Wirklich. Wobei, irgendwie gefällt mir der Look auch ein bisschen.
Haben die schon sehr gut ausgewählt, finde ich.
Man gewöhnt sich dran.
Ja.
Ich fühle mich ein bisschen wie ein Albuquerque.
Ja. Ja.
Wie heißen die?
Weiß ich nicht.
Ein Albuquerque'scher Burger.
Ja.
Hast du einen Helden einen Held der Folge?
Ja, Walter.
Warum?
Weil er mir leid tut.
Nur aus Mitleid?
Ja.
Meinst du, das würde Walter freuen?
Ja, ich glaube schon. Das würde ihn wieder aufrichten. Das würde ihm die Kraft geben, weiterzumachen. Also im Prinzip, ich habe wirklich gedacht, als ich es durchgeguckt habe, Bryan Cranston einfach wieder so genailt, die Folge. Also Gus ist auf jeden Fall nicht mein Held der Folge. Tyrus auch nicht. Ich finde Jesse auch nicht. Mike hat ja nichts gemacht. Ja,
es bietet sich nicht so richtig einen Held an, ne?
Nee, außer halt Walter. Weil er das jetzt mal braucht, Jesper.
Ja, aus Mitleid würde ich ihm jetzt nicht zum Helden der Folge machen.
Wen machst du denn zum Held der Folge?
Glaube ich zum zweiten Mal gar keinen. Vielleicht Huel.
Ja, stimmt.
Huel. Ich mag auch Huels Gelassenheit.
Ja.
Weil das wirkt, also die beiden scheinen wirklich nicht auf Missionen geschickt zu werden, wo das irgendwie zu einem Feuergefecht kommen könnte oder so.
Ja.
Sondern wo es wirklich nur darum geht, dass irgendein mittelständischer Banker irgendeine Miete nicht bezahlt und man aber eigentlich schon weiß, das ist ein Schisser und wenn wir dem quasi mal auf den Fuß treten, dann ist er so klein mit Hut.
Ja.
Und dass das die Aufgaben für Huel sind. Und Huel ist ja auch, ach, ich guck mal, hier ist eine Zeitschrift, ich guck mal, und dann nimmt Huel ja auch das Bild hoch Und ich glaube, dass Huey wirklich interessiert ist, wer denn da auf diesem Bild drauf ist und das nicht nur so ein Macht-Move ist. Ich habe hier deine Familie in der Hand auf diesem Foto, sondern ach, ich guck mal, was sind das für Leute? Ja, eigentlich ganz nett.
Stimmt, das passt.
Und auch der andere Typ, wie heißt der denn nochmal?
Patrick.
Der scheint auch so ein Kleinkrimineller irgendwie zu sein, der aber auch noch nie irgendwie wen erschossen hat oder so, sondern...
Ja, aber ich glaube, der ist relativ schlau. Der hat ja auch diese Sache mit Bogdan gemacht. Das war ja auch er.
Ja, er ist auf jeden Fall... Ja, er ist nicht ganz doof, aber er ist auch... Also, er würde jetzt nicht ganz oben stehen in der Hierarchie der Kriminellen in so einem...
Nee, aber er wirkt irgendwie smart, ne? Also ein bisschen, dass er jetzt sagt, ja, alle Unterlagen haben wir für dich auch schon ausgefüllt, Ted, du musst nur noch unterschreiben. Oder letztes Mal das mit Bogdan halt auch so super smart rüberzubringen. Also ich glaube, der hätte auch einfach in der normalen Welt vielleicht arbeiten können.
Ja, so als Steuerfachangestellter oder so.
Ja, genau.
Aber schön, wie er dann in die Wohnung kommt und sagt, so rechts, links, sehr gut.
Stimmt.
Wir gehen jetzt mal hier um die Ecke.
Ja.
Ja, gute Folge.
Ja.
Vielleicht noch eine Vorhersage zu Ted, weil ich ja gesagt habe, dass er stirbt in dieser Staffel, ist er jetzt gestorben?
Ist das eine Frage an mich?
Nee, das ist eine Vorhersage.
Er ist gestorben?
Ja.
Okay.
Aber dann müsste diese Folge jetzt TED-Talk heißen.
Naja, finde ich aber auch nicht ganz unpassend, wie er erklärt, so ja, also ins Gefängnis kommt hier keiner und ich werde das jetzt nicht bezahlen, weil dann wäre ich arm und arbeiten kommt ja scheinbar nicht in Frage, deswegen.
Dann haben wir unsere TED-Talk-Folge gefunden, oder?
Ja.
Weil sich nicht mehr so viele anbieten?
Weil sich auch nicht mehr viele anbieten, ja.
Ja, cool. Dann möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
Nein. Nein, wir haben schon gesagt, das ist eine sehr gute Folge. Das finde ich wirklich auch. Staffel 4 halt einfach. Warum wackelt hier der Boden?
Wenn die Tür unten auf und zu geht, dann wackelt der Boden.
Ganz
unten? Die Haustür, ja.
Mein Gott, jetzt wackelt sie hier aus. Es
stürzt alles zusammen.
Ja, und wir sind ganz oben.
Aber ich höre immer, wenn jemand nach Hause kommt. Also einer von den 30 Leuten, die im Haus wohnen. Wie schön, sagt Luise.
Ja, gut. Daran gewöhne ich mich, denn wir werden noch ein paar Mal hier aufnehmen wahrscheinlich.
Ja, jetzt, also die nächste Folge ist ja noch nicht das Finale, oder?
Nein.
Die nächste Folge ist.
Ich fasse das Finale zusammen.
Stimmt.
Ich habe mich schon drüber gefreut.
Ja, bleibt dabei bis zum Finale.
Stay tuned for more. Habt einen schönen Tag, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Breaking, breaking bad, badly. Breaking, breaking bad, badly.